In der Themenreihe heißt ja gemeinsam wachsen oder gewachsen im Glauben auch, zu Jesus hin, ähnlicher werden. Am letzten Sonntag haben wir schon eine gute Predigt darüber gehört, nämlich über die Bibel. Eva hat einiges sehr, sehr gut gesagt. Ich habe einen zweiten Teil und ich muss sagen, dass ich die Bibel sehr, sehr liebe. Von Kindheit an, ich habe sie wohl nicht so gut gekannt, aber in der Sonntagsschule, früher hieß das noch Sonntagsschule, wo wir am Sonntag dann Kindergottesdienst hatten, extra in der Landeskirchengemeinschaft damals noch. Und wir hörten die Geschichten des Alten und des Neuen Testamentes. Und von daher wurde man geprägt. Ich musste ja mit 10 Jahren ein Pimpf werden. Das heißt, ich musste in die Hitlerjugend eintreten. Und dort war ich dann bis 13 Jahren, als die Russen kamen und wir besiegt wurden. Wir wurden dort auch geprägt und leider von der Welt her und böse, ideologisch. Da wurden manche Lieder gesungen, die gottlos waren und die gegen Jesus und gegen die Juden waren. Zum Beispiel ein Lied, das als Marschlied natürlich vorgesehen war, die blauen Dragoner, und dann war ein Schwanz hinten dran. Die Juden ziehen daher, sie ziehen durchs Rote Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. War das so? Nach der Bibel war es anders. Er hat sie durchs Rote Meer geführt und hat sie gesegnet, und die Ägypter sind untergegangen. Ich konnte diese Lieder nicht mitsingen. Warum? Weil ich von der Bibel geprägt war. Ich war noch nicht gläubig. Kindlich glaube ich schon, aber nicht wirklich bekehrt, nicht wiedergeboren. Das kam dann später erst. Und als wir dann vertrieben worden sind und mussten uns woanders niederlassen, noch in der DDR, die damals gegründet wurde, da musste ich, um eine Lehrstelle zu kriegen, in die kommunistische Jugend FDJ eintreten. Sonst hätte ich keine Lehrstelle bekommen. Und so bin ich eingetreten. Aber dann habe ich mich nach 2 Jahren bekehrt auf einer Jugendfreizeit. Und als ich zurückkam, sagte ich, du kannst kein Kommunist sein. Das passt nicht zusammen. Das ist Atheismus, das ist gegen Gott, das ist gegen Jesus, gegen das Christentum. Und da bin ich ausgetreten und bekam meine Schwierigkeiten. Ich habe meine Lehre beendet, sogar mit sehr gut, aber mir wurden alle Papiere weggenommen. Und ich wurde zwangsverpflichtet, in ein Uranbergwerk zu gehen, um dort zu arbeiten, wo ich dann später geflüchtet bin. Aber wie ist man doch geprägt worden? Und das musste Konsequenzen haben. Nicht einfach hören und wissen, ja, das ist so, sondern jetzt auch danach leben. Und ich war damals 18 Jahre, als ich in das Uranbergwerk kam. Ich war noch gar nicht lange gläubig, aber der Herr gab Kraft dazu. Und ich wurde ermuntert durch das Wort Gottes. Die Bibel zeigt, dass Menschen sehr oft mit der Bibel zu tun hatten und sehr gründlich damit umgingen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 17, wo Paulus unterwegs war und auch die anderen Brüder, um das Evangelium Menschen zu sagen, zunächst einmal Juden, die schon wussten vom Kommen des Messias, des Herrn Jesus, aber ihn nicht kannten. Und da wurde zum Beispiel Folgendes gesagt in Apostelgeschichte 17, Vers 10 und 11. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus und auch Silas nach Beröa. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen in aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob er sich so verhielte. Wenn hier von Schriften die Rede ist, dann ist die Bibel damals, die damals bestand, das Alte Testament besonders, eben, wo wird hier im Alten Testament etwas von Jesus gesagt oder von dem kommenden Messias, der nun gekommen sein soll. Sie untersuchten es, sie erforschten es, sie befassten sich damit sehr, sehr gründlich, denn sie wollten genau Bescheid wissen. Das sollte eigentlich jeder Christ tun. Wir sollten von Anfang an die Bibel lesen und wir sollten immer wieder darin forschen, wo steht noch etwas davon, Kann ich noch etwas mehr erfahren? Kann ich noch gründlicher hineinwachsen in meinen Glauben? Die Bibel ist in circa 1600 Jahren entstanden, von 40 Schreibern ungefähr geschrieben, in drei verschiedenen Sprachen, in Hebräisch, in Aramäisch und in Griechisch. Gott hat Menschen gebraucht zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern. Die kannten sich oft gar nicht. Aber Gott hat ihnen das eingegeben, was er wollte. Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben und das haben sie dann auch gepredigt, das haben sie niedergeschrieben. Und sie stimmen alle überein. Wenn wir die ganze Bibel jetzt lesen, es ist ja gesammelt worden, dann finden wir fest, dass einfach einer mit dem anderen übereinstimmt und dass einer den anderen ergänzt. Und deshalb können wir dem Wort Gottes wirklich vertrauen. Ich vertraue dem Wort Gottes und will noch tiefer hineinwechseln. Ich will es noch genauer wissen. Interessant ist, dass vor einiger Zeit die liberale Zeit, die ja auch sehr, sehr kritisch eigentlich ist, etwas über die Bibel schrieb. Da heißt es, sie widmete auf der Titelseite sogar mit der dicken Überschrift dieses: Das Buch der Bücher ist der Schlüssel zur Literatur, zur Musik und zur Malerei. Auch zum Bioästhetik schreit und kommt sie zu dem Schluss. Die Bibel ist das Buch, ohne dass man nichts versteht. Das gilt für das Begreifen unserer Geschichte und Kultur, genauso wie für die Debatte der aktuellen Themen von Wissenschaftsethik und Sterbehilfe. Die Bibel bietet Informationen über die Tagesaktualität hinaus an. Nachrichten zum Nachrichten, zum Aus- und Anrichten. Nur der richtet in unserer verworrenen und vergänglichen Zeit etwas aus, der sich nach der ewigen Botschaft ausrichtet und so weiter. Also ein ganz positiver Artikel über die Bibel. Die Bibel ist also von Gottes Geist geschrieben worden, eigentlich durch Menschen, die den Heiligen Geist hatten und das aufschrieben, was er eigentlich wollte, was Gott wollte. Wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 21. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von dem Heiligen Geist. Also es waren nicht einfach Autoren, die wir heute und in den vergangenen Jahren bei uns fanden, einfach Dichter und Schreiber, sondern sie wurden getrieben durch den Heiligen Geist. Also Gott hat ihnen das eingegeben, was er uns mitteilen wollte. Und deshalb können wir der Bibel kindlich vertrauen. Sie ist die Wahrheit. Gottes Wort bleibt auch ewig. Das lesen wir in Matthäus 5. Das sagt Jesus selber davon. Nämlich in Matthäus 5, Vers 18 und 19. Jesus sagte, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, also das ist der kleinste Buchstabe, vergehen, nicht ein Strichlein von dem Gesetz, bis alles geschehen ist. So genau, selbst die Strichlein, die wir auch im Alten Testament finden, gehören dazu. Von Gott alles eingegeben. Also nehmen wir die Bibel so, wie sie dasteht. In Jesaja 40, Vers 8 heißt es, aber des Herrn Wort Gottes besteht in Ewigkeit. Wie lange ist die Ewigkeit? Nicht? Wir sagen manchmal so, das dauert ewig und drei Tage. Nicht mal, als wenn die Ewigkeit irgendwo zu Ende ist. Sie ist da nicht zu Ende. Sonst heißt es auch im Neuen Testament, die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das wird von Gott gesagt, das wird von Jesus gesagt, das wird sogar von der Verdammnis gesagt. Und deshalb müssen wir Gottes Wort so nehmen, wie es da steht. Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. 1. Petrus 1, 25. Und damit ist auch das Neue Testament besonders gemeint. Wir sehen in der Offenbarung 1 in Vers 3, dass die glückselig sind, die Folgendes tun, nämlich glückselig, der liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also hier wird es gesagt, einmal wer es liest oder vorliest, auch in der Gemeinde, dann weiter, wer es hört, dieses Wort Gottes, und dann bewahrt. Das ist ja das Erste. Wir müssen erst lesen, wir müssen es hören und uns einprägen und dann bewahren. Das heißt auch ausleben, festhalten daran, dabei bleiben, uns immer wieder danach richten. Das ist also das, was hier die Bibel uns selber sagt und was uns Gott in der Bibel sagt. Wenn wir das Alte Testament nehmen, ich werde viele Verse hier nehmen, weil die Bibel selber von sich spricht und Gott spricht über sein Wort. Und deshalb möchte ich uns damit ermuntern. Da lesen wir in Daniel, Kapitel 12, Vers 3. Und die Verständigen, Sakal, die Lehren, einmal die selber gelehrt sind vom Wort Gottes her und die es weitergeben an andere, werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Wer die Bibel liest, der findet das Heil für sich. Aber wer es gefunden hat, der wird auch von der Bibel her kommen und sagen, ich will es den anderen geben. Das müssen sie einfach wissen, damit sie nicht verloren gehen. Und die werden einmal belohnt werden. Sie werden eine besondere Stellung in der Ewigkeit haben. Es lohnt sich. Wir werden dafür hier oft verlacht. Wir stecken Nachteile ein, wenn wir uns konsequent an die Bibel halten und wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Aber es wird uns gesagt, wir werden dafür einmal belohnt werden. Und deshalb möchte ich Mut machen, die Bibel zu nehmen, sich das einzuprägen. Wir müssen geprägt werden in unserem ganzen Denken davon. Unser Handeln muss davon geprägt werden. Und dann wird der Geist Gottes uns auch dazu drängen, das zu tun, was er will. Das Wort Gottes ist auch ein Licht in 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe oder auf ein Licht, das anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das heißt, wenn es so dunkel ist, finster ist, wir sind verzweifelt. Und wie viele Leute wissen einfach nicht weiter. Sie wissen nicht einmal, warum sie leben. Sie wissen nicht, was mit der Zukunft ist. Sie haben Angst vor der Zukunft. Aber wer die Bibel liest und wer sich dem Herrn Jesus anvertraut, der bekommt mehr und mehr Licht. Und die Dunkelheit, das Finstere verschwindet auf einmal. Und man wird glücklich darüber. Man weiß, der Herr ist bei mir. So wie der Herr selber auch mein Licht ist. Nun, die Bibel informiert uns über viele Dinge. Als ich das letzte Mal in der Türkei war, mal allein, damals war meine erste Frau Rita gestorben, und ich bin mit einer Reisegruppe gefahren, das waren ungläubige Leute, die allermeisten, und sehr gebildete Leute waren dabei. Und es wurde nun manches erklärt, manchmal an biblischen Stellen, da wusste ich mehr als derjenige, der erklärte. Da habe ich dann oft noch etwas dazu gesagt. Und dass die Leute manchmal ankamen, na, wollen wir mal den Buchwald fragen, was hier noch ist und so weiter. Und dann kamen sie darauf, was sie glauben noch, das, was in der Bibel steht. Ich sagte ja, sie nicht. Nein, fragte, haben Sie mal die Bibel gelesen? So gut wie keiner hatte die Bibel gelesen. Mal ab und zu ein Bibelvers natürlich, aber sonst nicht. Und ich musste sagen, auch einer mit Doktortitel, sage ich, wissen Sie was? Sie haben eine Bildungslücke. Die Bibel ist das wichtigste Buch, das es überhaupt in der Welt gibt, am weitesten verbreitet sogar. Und Sie sollten es eigentlich lesen. Sie würden nur einen Gewinn davon tragen. Und er sagte mir, Herr Buchwald, Sie haben recht. Ich werde, wenn ich nach Hause komme, die Bibel lesen. Hoffentlich hat er es dann auch getan. Und die anderen auch. Aber wir müssen den anderen auch Mut machen, auf die Bibel hinzuweisen. Nicht bloß ich meine, ich denke, in unserer Gemeinde denkt man so. Nein, die Bibel sagt, das hat auch Billy Graham in seinen Evangelisationen immer wieder gesagt, die Bibel sagt. Und das müssen wir auch. Und nicht nur als Schlagwort haben, sondern wirklich davon überzeugt sein. Die Leute müssen es merken, dass wir die Bibel lieben und wir müssen selbst davon geprägt sein, denn die achten auch darauf. Die Bibel informiert uns über einen Gott, einen dreieinigen Gott. Es gibt nicht viele Götter und jeder hat seinen Gott und jeder Glaube ist gleich. Das ist ein Quatsch. Wenn uns auch die Leute leid tun, die darin hängen und die nicht anders geformt sind in ihrem Leben darin. Aber wir müssen ihnen die Botschaft bringen. Deshalb werden die Sprachen erforscht, zum Beispiel die Bibelübersetzer, die Wycliffe-Bibelübersetzer, die Sprachen erforschen. Ich bin bei ihnen gewesen in einigen Ländern. Wie schwer die das oft hatten, nun diese Sprachen der Einheimischen, der Eingeborenen zu erforschen, damit es ja genau ist, damit sie Gottes Wort erfahren. Und sie wurden verändert. Ich habe es bei den Indianern gesehen, ein ganz gefährlicher Stamm. Sie waren erst 2 Jahre, glaube ich, eine kleinere Gruppe. Und wir sind dort gelandet, weit hinten hinter dem Amazonas. Und sie freuten sich, diese Neubekehrten, die früher andere Stämme überfallen hatten, viele getötet hatten und Angst hatten vor den Weißen. Jetzt auf einmal freuten sie sich, dass einer kam. Und sie haben mich empfangen, als wäre ich schon immer bei ihnen gewesen. Verändert durch Gottes Wort. Die Bibel ist ein wunderbares Wort. Sie spricht vom dreieinigen Gott. Sie spricht von der Schöpfung. Ich habe es in Afrika getan. Ich war bei einem Stamm, wo man zum ersten Mal von Gott und von Jesus hörte. Sie hatten Götzen, vor denen sie Angst hatten. Sie mussten sogar ihre neugeborenen Kinder zum Teil opfern, töten für die Götzen. Und sie hatten Angst davor. Kein glücklicher Glaube. Und jetzt habe ich gebetet, Herr, gib mir bloß Gnade, dass ich das Richtige sage, dass es trifft, dass der Dolmetscher das auch richtig übersetzt und dass die Leute das verstehen. Und wisst ihr was, schon bei der ersten Predigt bekehrten sich einige, selbst der Häuptling. Er sagt, das brauche ich. Von der Liebe Gottes, wie Jesus das Herz neu macht. Die wissen etwas von Sünde. Die wissen etwas, wie die Dämonen sie quälen. Und jetzt ist da einer, nicht wahr, der rettet. Und das steht in der Bibel, im Wort Gottes. Ich kann euch sagen, da ist Gemeinde Jesu entstanden, da mitten im Urwald. Und da sind die Bibelschüler, die ich mit dabei hatte. Ich hatte auf einer Bibelschule auch Unterricht gegeben. Und einer konnte ganz besonders diese Sprache, sie haben ja so viele, viele Sprachen dort, und hat dann gelehrt und jetzt ist dort eine lebendige Gemeinde, aber entstanden eben durch Gottes Wort. Die Bibel spricht von der jenseitigen Welt. Wir haben nicht nur diese Welt und die ist nicht von selbst entstanden, durch Urknall und alles Mögliche. Die Bibel zeigt, Gott hat alles gemacht. Und nicht nur diese Welt, sondern auch die unsichtbare Welt, die um uns her ist, die wir gar nicht sehen, nicht spüren. Da ist der Himmel. Und da ist auch die Hölle, da sind die Engel, da sind die Dämonen und so weiter. Davon spricht die Bibel sehr genau. Und wir sollten uns wirklich damit befassen, damit wir Bescheid wissen und Antwort geben können. Wir werden nicht auf alles eine Antwort geben, aber auf die wichtigsten Fragen doch. Bibelleser wissen mehr. Das stimmt, das ist keine Überheblichkeit. Bibelleser wissen mehr, mehr als die Zeitungsleser. Mehr als die, die Magazine lesen und die dicke Bücher lesen. Mehr sogar als Wissenschaftler. Ich halte viele Stücke, große Stücke auf Wissenschaft. Und da, wenn ich eine kleine Leuchte, da würde ich nie mitkommen. Vieles verstehe ich überhaupt nicht. Aber in manchen Dingen weiß ich mehr als Wissenschaftler, die nicht gläubig sind. Nämlich von der jenseitigen Welt. Ich habe Erfahrungen mit dem Herrn Jesus gemacht. Ich habe erfahren, dass sein Wort wahr ist, dass es sich erfüllt. Und deshalb habe ich mich dann auch nicht geschämt, davon zu reden. In der Bibel wird uns gesagt, dass Gott heilig ist und dass wir Sünder sind. Das wissen wir alles aus der Bibel. Wenn wir die nicht kennen, dann sagen wir, ach, na ja, ich bin ja eigentlich in Ordnung, obwohl mein ganzes Leben Käse ist. Nein, die Bibel sagt, du bist ein Sünder. Aber das Wunderbare ist, dass dabei steht, dass Gott die Sünder liebt und rettet. Und wer es nicht annimmt, schließt sich selber von der Liebe Gottes aus. Das ist es eben. Und das müssen wir den anderen sagen. So steht's in der Bibel. Außerdem, wer Jesus angenommen hat, der muss ja von Neuem geboren sein. Und wir werden durch das Wort Gottes neu geboren. Zweimal steht zum Beispiel deutlich da in 2. Petrus 1, 23, geboren durch das lebendige Wort Gottes. Wer Gottes Wort hört, liest und annimmt, gehorsam wird, wird von Neuem geboren, wird dadurch Gottes Kind. Und dasselbe finden wir auch in Jakobus 1, Vers 18. Also ganz klare Hinweise. Aber die Bibel spricht auch von der Heilsgewissheit. Und ich denke, da müssen viele Gläubige auch noch drin wachsen. Gemeinsam wachsen haben wir hier stehen. Und das Thema ist eben wachsen. Im Glauben wachsen. Und viele, viele Gotteskinder haben keine Heilsgewissheit. Wie oft habe ich es in der Seelsorge das erfahren? Wie oft rufen jetzt noch Leute an? Ich habe viel Seelsorge über Telefon auch. Und viele haben keine Heilsgewissheit. Warum? Weil sie nur nach dem Gefühl gehen. Dann fühlen sie sich mal ganz gut, dann kommt etwas dazwischen, dann kommt der Teufel mit den Zweifeln dazwischen und dann ist alles wieder weg. Und ich muss ihnen das einhämmern, dass sie geprägt werden von dem, es steht in der Bibel, du musst von der Bibel herkommen. Zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 1. Wer da glaubt, also von Herzen glaubt, das muss ich immer erklären, der ist von Gott geboren. Der ist es schon. Oder in Vers 13. Ich habe euch geschrieben, die ihr glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wissen steht da, nicht hoffen, nicht fühlen. Ich fühle Gott auch nicht immer. Aber ich weiß es von der Bibel her. Deshalb ist die Bibel uns so wichtig. Es steht geschrieben, da wo man zweifelt, immer wieder nachlesen. Gott, du hast es mir zugesagt. Und das macht froh, das macht wieder stark im Glauben. Und das hilft uns auch Schmach und Schande auf uns zu nehmen, wenn man uns verlacht als besondere Christen. Wir haben die Zusagen Gottes, er ist auf unserer Seite. Die Bibel ist das wichtigste Mittel, um uns in der Heiligung eben voranzubringen, zu wachsen. Wer die Bibel nicht liest, der wird auch nicht wachsen. Er kommt nicht voran, er hat keine Nahrung. Wenn wir Kinder haben, kleine Kinder, dann sind sie süß. Meine Kinder und drei waren besonders süß, für mich jedenfalls. Aber wenn sie immer so klein geblieben wären, hätte ich mich heute noch gefreut? Nein. Dann hätte ich gesagt, die sind Zwerge geblieben. Die sind ja nicht gewachsen, keine normalen Menschen. Genauso ist es im Geistlichen. Wie viele sind geistliche Zwerge, manchmal nach Jahrzehnten? Ich habe das immer wieder erlebt. Menschen, die nicht gewachsen sind. Manche, die keine Nahrung zu sich nahmen. Oder manche, die die falsche Nahrung zu sich nahmen. Oder zu wenig. Manche, die haben dann nur nach der Losung gelebt. Heute haben wir einen schönen Losungsvers. Das war auch manchmal schön. Aber die Zusammenhänge kannten sie nicht. Der Kontext war nicht da. Sie haben die eigentliche Geschichte und dann den ganzen Sinn nicht erfasst. Deshalb müssen wir auch im Kontext lesen, Bibelstellen Zusammenhang, im Zusammenhang lesen. Dann werden wir manches, was wir heute nicht verstehen, auf einmal verstehen. Also, in der Bibel erfahren wir den Willen Gottes. Wie viele beten um den Willen Gottes? Es gibt heute auch Leute, die sagen, ich brauche mich gar nicht mit der Bibel zu befassen. Stille Zeit muss ich nicht machen, das ist ja Zwang. Ich habe stille Zeit gemacht, für mich war es kein Zwang. Von ersten Tag an, wo ich Jesus annahm, ehe ich zur Arbeit ging, bin ich früher aufgestanden, habe die Bibel gelesen. Auf die Zeit kommt es nicht an. Und zwischendrin, wenn es ging, auch noch. Aber ich ging so in den Tag. Ich habe manchmal das Wort sogar vergessen, aber gesegnet war ich trotzdem. Bibel lesen. Und hier nun auch. Wir müssen einfach von daher geprägt werden. Wir leben von dieser Nahrung. Gott sagt es in 5. Mose 8, in Vers 3 heißt es da. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und dieses Wort hat Jesus im Neuen Testament ebenso gebraucht. Also wir leben vom Wort Gottes her, der geistliche Mensch. Und wer das nicht tut, der ist eigentlich tot. Wer keinen Hunger hat, wer nicht isst, der ist ja im Grunde tot. Ja, und wenn nicht, dann ist er im Sterben auch, ja. Jesus selber wird als das Wort Gottes bezeichnet. Nicht? So lesen wir es ja. Sein Name ist das Wort Gottes. Es kommt besonders vor in der Offenbarung 19, wo der Herr Jesus auf einem weißen Pferd zur Herrschaft wiederkommt. Und da heißt es, sein Name ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes und Jesus sind eins. Und wir finden das immer wieder, auch in der Offenbarung, zum Beispiel in den 7 Sendschreiben, wo er es dann sagt zu einer Gemeinde, du hast mein Wort und du hast meinen Namen bewahrt. Das Wort und sein Name, das ist ganz wichtig. Und ich denke, das ist wichtig, auch in unseren Gebeten, dass wir nicht nur zu Gott beten, sondern zu Jesus Christus und uns immer wieder auf das Wort Gottes auch berufen. Die Bibel enthält eine Vielzahl von Prophezeiungen. Schon im Alten Testament wird hingewiesen auf das, was Jesus tun wird. Mit der Geschichte Israels hat das Wort Gottes viel zu tun. Gott hat vieles vorausgesagt. Er hat die Vertreibungen vorausgesagt. Er hat die Sammlung Israels vorausgesagt. Was sich heute erfüllt, zum Beispiel, ist, dass die Juden zurückkommen nach Israel. Jetzt sind sie schon viele Jahre dort, viele Jahrzehnte dort. Und das Volk wächst und so weiter. Es sind noch Schwierigkeiten da. Aber auch das andere wird sich erfüllen. Wie Israel angegriffen wird, wie sie angefeindet sind, das steht alles in der Bibel. Und weiter, wie Jerusalem ein Laststein für alle Völker werden wird. Wir sehen es heute, für die UN ist das ein großer Laststein. Sie haben ein Problem mit Jerusalem. Warum? Weil Juden und Araber diese Stadt nun eben für sich beanspruchen. Weiter, der Geist des Antichristen ist schon jetzt in der Welt. Wer wirklich gläubig ist und die Bibel kennt, weiß, dass der Antichrist noch nicht da ist. Vielleicht irgendwo, aber noch nicht erkannt. Aber der Geist, die Art des Antichristen, die Verweltlichung bis hin in Gemeinden hinein, dass man Dinge tut, die man früher nur in der Welt getan hat. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie an einer Tradition hängen und altmodisch sind. Darum geht es nicht. Sondern, dass wir am Wort Gottes bleiben. Und von daher ermessen, was ist richtig, was ist falsch. Was gefällt dem Herrn, was gefällt ihm nicht und nicht bloß, was gefällt mir. Das ist, denke ich, wichtig. Wir leben in der Endzeit. Manche denken, na, bist du verrückt? Ja, wir leben in der Endzeit. Seit wann? Nun, seitdem Jesus kam. Das steht in der Bibel. Er kam am Ende der Zeiten. So, aber jetzt hat sich das zugespitzt, 2000 Jahre. Es wurde schärfer und schärfer und schärfer. Und es deckt sich mit dem, was die Bibel sagt, was in der Endzeit sein wird. Lies doch einmal 2. Timotheus 3 oder 1. Timotheus 4, wo lehrende Dämonen auftreten und vieles andere mehr. Viele merken das gar nicht, weil sie die Bibel nicht kennen. Sie schlucken alle Irrlehren, machen einfach mit. Der hat doch schön gepredigt. Ich bin begeistert von der und von dem. Wir müssen von der Bibel her das ermessen. Und wenn wir manches nicht erkennen und wissen, dann fragen wir einfach mal Leute, die schon länger da sind, fragen in unserer Gemeinde nach. Ich denke, das ist doch wichtig. Gott will doch nicht, dass wir in die Irre gehen, dass wir Falsches glauben und dass wir dem Teufel sogar noch da Mithelfer sind. Die Bibel also muss uns prägen. Die Bibel warnt uns vor falschen Propheten und Irrlehren in der Endzeit. Jesus sagte zum Beispiel in seiner Endzeitrede, dass falsche Propheten da sein werden und falsche Propheten in Schafskleidern. Sie tun ganz fromm, haben eine Bibel unterm Arm und können falsch lehren, total falsch ausreden. Nicht die Zeugen Jehovas, die an den Ecken oft stehen. Ich achte schon ihren Dienst, den sie tun, dass sie das tun wollen für Gott, aber sie sind nicht wiedergeboren und sie weisen auch nicht darauf hin. Und sie haben viele Stellen in der Bibel verändert. Sie haben eine eigene Bibel auch. Ich habe eine bekommen von einer Zeugin Jehovas, die sich bekehrt hat und hat sie drangegeben. Sie sagt, die kann ich nicht mehr nehmen. Und ich habe nachgeprüft, vieles stimmt nicht und es wird anders ausgelegt. Und deshalb müssen wir ein bisschen darauf achten, nicht wahr? Wir müssen den Menschen achten, und wenn er der größte Sektierer ist und wenn er atheistisch ist, immer den Menschen achten. Aber von der Bibel her kommen und versuchen, ihm doch die Wahrheit zu sagen. Ich habe das einmal erlebt, wie ich bei mir die Einfahrt kehrte, und es kamen zwei Zeugen Jehovas an und erzählten mir jetzt nun ihre Sache, auch von Endzeit. Und dann musste ich ihnen sagen, ich hatte meine Bibel nicht dabei, sage ich, aber in der Bibel steht so und so und so, die waren so verdattert, dass sie mir zuhörten, ich habe ihnen eine Predigt gehalten, und dann sage ich, jetzt will ich noch mit euch beten. Und da haben sie auch gesagt, ja, das tun sie mal, was sie sonst nicht machen. Nicht? Du sagst, naja, du bist Evangelist, okay, da will ich das schon zugeben. Aber trotzdem, meine Mutter wusste gut in der Bibel Bescheid. Ich weiß noch, wie sie einem Zeugen Jehovas, der in unserer Verwandtschaft ein großer Mann war, und er wollte sie bezeugen, überzeugen, da hat sie es gemacht. Mit der Bibel, ganz einfach, sie war eine einfache Frau, aber sie kannte sich in der Bibel aus. Sie war eine Bibelleserin. Sind wir Bibelleser? Werden wir dadurch geprägt? Für uns, damit wir aber auch anderen eine Hilfe sein können, ein Segen sein können, ein Licht sein können. Das können wir nur mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes ein Licht ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja, und weiter, wir leben in der Endzeit. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufladen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Mythen hinwenden, zu anderen Geschichten oder zu Übernatürlichem, auf Träume bauen und so weiter, auf Visionen. Nur das ist wichtig. Ja, was ich geträumt habe, das muss ausgelegt werden. Ich hatte irgendwo eine Bibelfreizeit, in dem Haus waren auch eine ganze Reihe Pfarrer aus einem anderen Land. Und was hatten die für ein Thema? Träume. Jeden Morgen wurde erzählt, was man geträumt hatte, wurde ausgelegt und gedeutet. Theologen. Leider. Und das müssen wir nicht. Ja, und außerdem wissen wir Bescheid über Himmel und Hölle, das sagte ich schon. Als ich in Ostfriesland evangelisierte, habe ich bei einem Bauern gewohnt. Mein lieber Freund Wilhelm wusste gut in der Bibel Bescheid. Und eines Tages hat der Pastor am Ort, ich sage nicht wo, gepredigt, der Himmel ist ein Zustand. Er ist kein Ort, er ist ein Zustand. Da ging mein lieber Wilhelm hin und sagte, Herr Pastor, jetzt müssen wir ja das Vater Unser umändern. Wieso? Naja, wir müssen jetzt beten, Vater Unser, der du bist im Zustand. Ist der Himmel nur ein Zustand oder die Hölle? Nee, denn man sagt hier, ich habe die Hölle durchgemacht, das war ein Zustand. Aber das sind Orte. Und davon müssen wir überzeugt sein, und das müssen wir auch den Leuten sagen. Und nicht hier ein Zustand einfach. Wir müssen also ein Bibelstudium betreiben. Wer aus Gottes Wort ist, hört Gottes Worte. Wer aus Gott ist, der hört es. Wer also wiedergeboren ist, der müsste eigentlich einen Hunger haben. Kinder, die geboren werden, haben gleich Hunger. Was wollen sie? Muttermilch. Bleiben sie immer bei der Muttermilch? Nein, später essen sie schon was Festes. Und später mit 12, 13 Jahren, da geht es schon los mit Schinken und essen sie das Brot schon quer. Und das ist schon wunderbar, nicht wahr? Und das ist normal. So müssen wir es auch mit der Bibel tun. Am Anfang haben wir einfach nur die Milch. Dann wissen wir, ja, wir sind errettet, wir haben Heilsgewissheit. Aber jetzt weiter, mehr wissen, was Gott gesagt hat, auch über die Zukunft. Und vieles andere mehr über das Wesen Gottes und wie Christen sich verhalten sollen. Alles das, da müssen wir hineinwachsen. Wir bleiben auch nicht in der ersten Klasse in der Schule, sondern wenn wir gut sind, dann kommen wir in die zweite, in die dritte, in die vierte und so weiter und gehen aufs Gymnasium noch und studieren vielleicht später noch. Also weiterkommen im Glauben. Und darum geht es eigentlich in diesen Tagen. Wisst ihr was? Echte Christen sind eigentlich Fundamentalisten. Das ist ein Schimpfwort. Und zwar ein Schimpfwort von anderen, die wohl christlich sind, aber nicht glauben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und wir, die wir glauben, werden als Fundamentalisten beschimpft. Was ist ein Fundamentalist? Ganz genau genommen. Er hat ein Fundament. Und das Fundament ist das Wort Gottes. Und darauf baut sich unser Glaubensleben auf. Wenn wir kein Fundament mehr haben, was ist dann? Dann hält das ganze Haus nichts. Gar nichts. Du kannst es noch so hoch und so schön bauen. Es nützt nichts. Das Fundament muss da sein. Und das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Ich habe mein Haus selber gebaut. Ich habe ein gutes Fundament gelegt. Und es steht heute noch. Und wer weiß, wie lange es noch steht, es ist mir dann egal, was nach mir kommt. Aber jedenfalls, es musste ein gutes Fundament gelegt werden. Und das ist eben hier, geistlich gesehen, das Wort Gottes. Also greifen wir zu, nehmen wir das Wort Gottes an und prüfen. Die hier in Beröa untersuchten es, sie forschten darin täglich. Nicht nur alle Jahre, mal alle halbe Jahre ab und zu, wenn ich mal Lust habe, sondern täglich. Und sie haben dann gefunden, was die Apostel predigten, das ist wirklich wahr. Auch was wir hören, was wir lesen, wir müssen es immer mit Blick auf die Bibel lesen und hören. Steht das so in der Bibel, was der sagt, was die sagt? Oder bin ich nur begeistert davon? Weil mir das so passt? Nein, wir müssen die Wahrheit erfahren. Wir müssen also Gottes Wort im Kontext lesen. Ja, und schließlich wollen wir ja nicht nur für uns selber lernen, wie ich schon sagte, sondern auch für andere. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, wird uns im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 12 gesagt. Wir sollten also längst Lehrer sein oder die damals, die Hebräer. Da habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Kein gutes Zeugnis wie die damaligen, an die der Hebräerbrief gerichtet wurde. Rückwärts sind sie gegangen. Die haben wieder Milch genommen. So wie ganz alte Leute, die keine Zähne mehr haben, auf einmal Milchspeise nehmen und Breichen essen müssen. Kommen sie wieder zur Kindheit zurück. Wir sollten fest die Speise nehmen. Wir sollten Bescheid wissen allmählich. Wenn wir auch nicht über alles Bescheid wissen, nicht alles auslegen können, auch über die Endzeit nicht alles genau wissen können, aber doch im großen Ganzen Dinge beherrschen, die uns persönlich froh machen, Frieden schenken, gelassen sein lassen in dieser Endzeit, die so ein großes Durcheinander bringt und den Menschen Angst macht. Wir Christen leben von der Bibel und können uns damit froh machen und ebenso unsere Mitmenschen. Der Herr segne uns dazu. Und Herr, dazu möchten wir dich bitten, dass wir durch dein Wort wachsen, dass wir es gerne lesen, dass es uns schmeckt, dass wir es annehmen und anderen mitteilen, damit wir auch deinen Willen erfüllen und Menschen gesegnet werden. Anbetung sei dir. Amen.